Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute auf den dritten Teil unserer Predigtreihe hören, in der es um die Deutungen des Todes Jesu geht. Wir haben in der ersten Predigt etwas über die Gedanken gehört, den Tod Jesu als Lebenshingabe zu verstehen. Gott hat sich aus Liebe für uns hingegeben, für uns Menschen. Er hat sich in Gestalt seines Sohnes Jesu Christi den Menschen ausgeliefert und konnte so als Mensch bis ins tiefste Dunkel gehen. Für uns hat er sich hingegeben, um mitzufühlen, was wir fühlen, aber vor allem auch, um uns mit hineinzunehmen in das ewige Leben. Und am vergangenen Sonntag hielt Christian uns eine Predigt zum Kreuzestod als Lösegeld. Indem Christus am Kreuz für uns starb, stellte Gott uns damit das Lösegeld für uns selbst zur Verfügung. Wir können es gegen unsere Schuld einsetzen und damit den bösen Mächten, die über uns her sein wollen, bezahlen und frei werden von der Knechtschaft unserer Schuld. Dann herrscht nicht mehr die Sünde über uns, sondern wir haben einen neuen Herrn, den Erlöser selbst. Heute wollen wir uns mit einer Folge des Todes Jesu beschäftigen. Jesu Tod am Kreuz als Versöhnung. Als Versöhnung der Welt. Versöhnung bedeutet, Frieden wiederherzustellen. Zwei Personen oder Parteien veranlassen dazu, dass sie sich wieder vertragen, wieder zueinander finden. Die Voraussetzung für eine Versöhnung ist also, dass es zwei gegenüber gibt, die eine Beziehung zueinander haben. Und diese Beziehung ist gestört. Wenn diese gegenüber sich also wieder vertragen und somit versöhnen, dann wird die Beziehung wieder hergestellt, wieder geheilt. In Römer 5, Vers 10 heißt es: Als wir noch Gottes Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Noch mehr werden wir, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Als Feinde werden in diesem Kontext alle Menschen bezeichnet, die in irgendeiner Weise mit der Sünde verbunden sind. Also im Endeffekt die gesamte Menschheit. Das Gegenteil dieser Feindschaft ist die Versöhnung mit Gott. Betrachtet man das also nochmal auf dieser Beziehungsebene, dann ist die Feindschaft eine gestörte Beziehung, die Störung zwischen Gott und uns Menschen. Und diese Beziehungsstörung wird durch die Versöhnung aufgehoben und dadurch Frieden wiederhergestellt. Um zu verstehen, was also die Versöhnung mit Gott bedeutet, müssen wir uns diese Feindschaft noch ein wenig genauer angucken. Ich muss zugeben, dass mich der Begriff Gottes Feind zu sein, etwas stört. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so gefühlt, als wäre ich Gottes Feind. Aber gerade wegen dieser Störung, weil ich mich davon gestört fühle und auch weil es in der Bibel steht, werde ich diesen Begriff heute stehen lassen, die Feindschaft zu Gott. Denn eine Störung, genau das ist die Feindschaft, ja. Eine Störung der Beziehung. Und dass meine Beziehung zu Gott immer mal wieder etwas gestört ist, muss ich dann doch in der Tat auch zugeben. Und das war schon immer so, dass Menschen und die Beziehung zwischen ihnen und Gott seit dem Sündenfall immer wieder gestört war. In der Bibel, die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die in Beziehung mit Gott stehen und diese Beziehung sich Gott wieder annähert und wieder weiter entfernt. Immer wieder ein Hin und Her in dieser Beziehung zwischen Mensch und Gott. Die Ursache für die Entfernung von Gott ist die Unzulänglichkeit der Menschen. Die Störung liegt also auf unserer Seite. Das ist etwas unangenehm. Jesaja drückt das in den Kapiteln 59, 1 bis 2 folgendermaßen und ich finde sehr treffend aus. Seht her, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen. Sein Ohr ist nicht zu schwerhörig, sodass er nicht hört. Nein, was zwischen euch und eurem Gott steht, das sind eure Vergehen. Eure Sünden verdecken sein Gesicht, sodass er euch nicht hört. Nicht Gott ist schuld an dieser Beziehungsstörung, sondern unsere Vergehen und Schuld stehen zwischen Gott und uns. Was sehr spannend ist, ist der falsche Text. Entschuldigung. Da ist er. Ihr könnt ihn euch nochmal durchlesen. Was sehr spannend an dieser Textstelle besonders ist, ist, dass Jesaja in dem Kapitel direkt davor beschreibt, wie das Fasten der Israeliten, die gerade diese Beziehung nicht fördert, sondern stört. Die Israeliten fasten, sie erfüllen fromme Rituale, aber es sind Rituale, die leer geworden sind. Und genau dieses Fasten, diese Bemühung, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, was aber eine leere Bemühung ist, ist die Schuld, die zwischen Gott und den Menschen steht. Man merkt daran, dass es wirklich um eine Beziehung geht. Es geht nicht um etwas, was wir tun, nicht um etwas, was wir irgendwie erfüllen, damit die Beziehung wiederhergestellt wird oder damit wir etwas wieder gut machen, sondern es geht darum, dass da eine Beziehung ist und die kann nur ernsthaft gelebt werden von dem Inneren der Menschen in der Verbindung zu Gott. Und das zeigt sich darin, wie wir unser Leben gestalten, wie wir auftreten, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Jesaja macht es deutlich, es wird daran deutlich, wie wir mit Gerechtigkeit umgehen. Ob wir unsere Mitmenschen gerecht behandeln und ob wir dafür eintreten, dass Gerechtigkeit herrschen kann. Eine fromme Haltung hilft hier überhaupt nicht, sondern eine echte Beziehung. Die Israeliten sind fromm, sie zeigen sich fromm und sie bemühen sich auch, alles dafür zu tun, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen, aber sie täuschen dabei eine Beziehung vor, die gar nicht richtig da ist, weil ihre innere Haltung eine andere ist. Die Sünde oder Schuld dahinter ist nicht das Fasten selber. Das Fasten selber ist keine Schuld, sondern es wäre eine gute Möglichkeit, mit Gott in eine gute Beziehung zu kommen. Aber dass dahinter keine gelebte Beziehung steckt, das ist die Schuld. Wenn wir zu unserem Handpuppenspiel von Anfang kommen, dann wird das sehr plastisch noch einmal deutlich. Das Problem war mit Sicherheit nicht, dass Lutz ein Gummibärchen gegessen hat. Das Problem war, dass er es heimlich unterm Tisch gegessen hat und gedacht hat, er kann es vor Gott verheimlichen. Dadurch ist die Beziehung gestört worden. Natürlich ist auch dieses, er hat Gott etwas versprochen und er hat versucht, es einzuhalten und hat das gebrochen. Das wäre natürlich auch schon etwas. Aber das Schlimmste war eigentlich dieses Gefühl, ich verstecke mich vor Gott. Ich tue etwas heimlich. Und hinterher das Gefühl, ich kann nicht mehr zurück. Ich habe mich geschämt. Oder Lutz hat sich geschämt. Die Beziehung konnte nicht mehr richtig hergestellt werden. Was wäre eine logische Konsequenz aus Lutz' Sicht gewesen? Die Beziehung wiederherzustellen. Wir haben das gehört, die Entschuldigung. Wenn ich sage, es hat mir wirklich leid getan. Aber ich muss ehrlich sagen, oft reicht uns so eine Entschuldigung nicht. Wir fühlen uns trotzdem schuldig, trotz Entschuldigung. Es gibt manche Beziehungen, in denen wir gut und ehrlich mit einer Entschuldigung auskommen. Aber es gibt auch andere Beziehungen, wo ich merke, irgendwie so richtig. Ich würde es gerne gut machen. Ich würde das gerne wieder gut machen, was ich getan habe. Und das ist unser Bedürfnis. Wir wollen das Geschehene wieder ausgleichen. Wir wollen es wieder gut machen, am liebsten ungeschehen machen. Lutz könnte Gott auch anbieten, dafür noch eine Woche länger zu fasten. Als Wiedergutmachung. Dabei bleibt die Frage zurück, zum einen eine Woche über Ostern hinaus noch zu fasten, ist wirklich eine Tortur. Ob Lutz das aushalten würde, ist fraglich. Und die andere Frage ist, was würde das mit der Beziehung zu Gott machen? Wenn wir uns noch mehr auferlegen, noch eine Woche mehr fasten, würde Lutz nicht im Endeffekt sogar ein bisschen wütend auf Gott werden, dass er jetzt den Osterhasen nicht essen darf, obwohl doch die Fastenzeit schon vorbei ist? Die Beziehung wird dadurch nicht wieder heile, dass wir versuchen, das wieder gut zu machen. Wir verdanken Gott unser Leben. Was können wir tun, um unser Leben wieder gut zu machen, um das aufzuheben, um dementsprechend Dank entgegenzubringen? Wir Menschen sind nicht in der Lage dazu, Gott mit uns zu versöhnen. Die gebrochene Beziehung liegt zwar an uns Menschen, weil wir immer wieder auch anderen Dingen Priorität liegen. Aber wir können diesen Bruch nicht aus dem Weg schaffen. Und genau das versuchen die Israeliten, wenn sie fasten. Sie versuchen, diesen Bruch selber aus dem Weg zu schaffen. Und damit kommen sie einfach nicht weit. Sie versuchen, bestimmte Rituale einzuhalten und dadurch Gott gnädig zu stimmen und Gott so ein bisschen dazu zu zwingen, dass er sie jetzt wieder aufnimmt. Aber Gott lässt sich nicht zwingen. Natürlich ist Gott uns gnädig, aber nicht, weil wir etwas Bestimmtes tun. Er lässt nicht über sich verfügen. Der Mensch selbst ist nicht in der Lage, diese Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Paulus macht das in einem auch sehr markanten Bild deutlich. Der Mensch aus Fleisch und Blut kann nicht vor Gott gerecht werden. Solange wir dem Fleisch verpflichtet sind, leben wir nach dem Fleisch. Aus Römer 8. Und das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Das Ziel müsste also sein, unabhängig von unseren leiblichen Beschränkungen zu leben und ganz dem Geist Gottes Vorschub zu geben. Unseren leiblichen Einschränkungen oder unseren leiblichen Grenzen aber aus dem Weg zu gehen, können wir am Ende nur durch unseren leiblichen Tod. Wir selber können dem Geist Gottes nicht in aller Form Vorschub geben. Das kann nur geschehen, indem Gott uns diesen Geist schenkt und Gott uns diesen Vorschub gibt. Wir können nicht aus unserem Körper heraus. Die Freiheit durch den Geist können wir nur durch von Gott geschenkt bekommen. Und diese Voraussetzung hat Gott durch den Tod Jesu am Kreuz geschaffen. Und er hat das nicht so gemacht, dass er uns zu Überwindern der Welt gemacht hat, indem wir nun der Sünde aus dem Weg gehen können, indem wir die Sünde vermeiden können und uns nicht mehr schuldig machen. Sondern er hat die Beziehung zu uns selber wiederhergestellt, indem er unsere Schuld nicht anrechnet. Nicht, dass wir keine Schuld mehr begehen, sondern dass er unsere Schuld nicht mehr anrechnet. Dass er das nicht mehr aufrechnet, wo wir so gerne noch aufrechnen würden. Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns in Dienst der Versöhnung aufgetragen. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung anvertraute. Die Funktion, die dabei das Kreuz und der Tod Jesu übernehmen, werden wir in der kommenden Woche noch einmal ganz noch genauer betrachten, weil warum gerade ein Tod für diese Versöhnung steht, ist sehr schwer zu greifen. Wir werden uns Jesus als Opfer anschauen nächste Woche. Aber was heute durch diese Predigt und durch das Kreuz mit der Versöhnung deutlich werden soll, ist, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat. Und nicht nur den ersten, sondern den einzig notwendigen Schritt auf uns zu. Gott rechnet uns unsere Verfehlungen nicht an und damit wird Versöhnung für alle Menschen möglich. Und damit bekommen nicht nur die Frommen eine Chance auf Frieden mit Gott, sondern jeder. Auch derjenige, der sich in keiner Weise um Gott kümmert. Im Gegenteil, sogar derjenige, der Gott verfolgt. Oder derjenige, der die Christen verfolgt und diffamiert. Auch ihnen rechnet Gott ihre Schuld nicht an. Auch wenn das für uns extrem herausfordernd ist und sein kann, so ist Gott. Da kommen wir nicht drum rum. Er möchte jedem Menschen die Möglichkeit und Chance zu einem versöhnten Leben geben, auch unseren Feinden. So kommt er allen Geschöpfen einen Schritt entgegen und reicht ihnen versöhnlich die Hand. Dietrich Bonhoeffer beschreibt den Tod Jesu am Kreuz als Sinnbild dafür, dass die Menschheit Gott verworfen hat und sich an sich gottlos ist. Die Menschheit ist gottlos. Die Menschen haben Gott ans Kreuz genagelt und sich gegen ihn entschieden. Die Welt ist also ganz durch und durch weltlich. Und das wurde mit dem Tod Jesu am Kreuz deutlich gezeigt. Und Gott hat diesen Ort am Kreuz, wo sich von der Menschheit her zeigt, dass sie ohne Gott ist, als der versöhnende Gott zugleich gezeigt. Ich zitiere Bonhoeffer noch einmal. Es ist die Befreiung zum Leben vor Gott mitten in der gottlosen Welt. Es ist die Befreiung zum Leben in echter Weltlichkeit. Befreiung ist die Verkündigung vom Kreuz der Versöhnung, weil sie die vergeblichen Versuche hinter sich lässt, die Welt zu vergöttlichen. weil sie die Entzweiungen, Spannungen, Konflikte zwischen Christlichen und Weltlichen überwunden hat und zu einem einfältigen Tun und Leben im Glauben an die geschehene Versöhnung der Welt mit Gott ruft. Nicht die Menschen können Gott versöhnlich stimmen, sondern Gott begegnet uns Menschen barmherzig, indem er die Kluft zwischen uns und Gott überwindet, indem er die Gottlosigkeit der Menschen und der Welt aufhebt, weil er sich selbst hineingibt in diese Welt, bis in den Tod hineingibt. Unsere Gottlosigkeit, das kann ganz konkret alles sein, was unserer Beziehung zu Gott im Weg steht. Oder auch unsere Beziehung zu Mitmenschen oder die Beziehung zu uns selbst. Eigentlich alles, was Gottes uneingeschränkter Liebe im Wege steht. Das können ganz bestimmte Taten sein, in denen wir uns schuldig machen vor Gott. Oder ein Verhalten, eine Angewohnheit, eine Lebenseinstellung, eine Sucht, die uns bindet und von der wir uns nicht lösen können. Das Urteil, das wir über andere Menschen fällen. Die Selbstzweifel, die uns immer wieder befallen und damit die mangelnde Annahme, das mangelnde Vertrauen, dass Gott mich genau so, wie ich bin, wirklich liebt. Der Neid, der uns immer wieder befällt, wenn wir einen minimalen Ausschnitt des Lebens eines anderen sehen und wir gerne das Gleiche hätten, was auch immer das sein mag. Es ist die Unehrlichkeit vor dem Finanzamt, das in unseren Augen oft schon genug von uns bekommt. Oder es ist auch die helfende Hand, die wir mal unter dem Tisch bezahlen, um Zusatzkosten zu vermeiden. Es ist das Aufbauschen sexueller oder anderer offensichtlicher Sünden, während ich meine Mitmenschen in Schubladen stecke und meine, ein guter Christ zu sein. Und dann gibt es auch noch die vielen systematischen Verstrickungen, in die wir uns eingebunden fühlen oder eingebunden wissen in unserer Welt, und aus der wir so eigentlich selber auch gar keine Chance haben, herauszukommen. Wo bitte kann ich Schuhe oder Kleidung kaufen, egal welcher Preisklasse, für die nicht Menschen unterbezahlt wenigstens die Farbe, den Stoff oder die Näharbeiten am Fließband produziert haben? Oder Plastik zum Recyceln auf Müllkippen gesammelt haben? Wie gehe ich mit den Ressourcen unserer Welt um, wenn mein Handy oder jedes andere technische Hilfsmittel mindestens nach 2 Jahren eigentlich schon veraltet ist? Während es uns heute hier besser geht als mindestens 80% der Weltbevölkerung, also uns hier in Deutschland, jammern wir über Burnout oder Flüchtlingszuströme. Auch das ist alles Schuld und wir sind angewiesen auf Gottes Erbarmen. Es ist eine Schuld, aus der wir auch gar nicht herauskommen. Und wir können natürlich an kleinen Stellen anfangen, Schritte zu gehen. Aber wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir das schaffen, aus diesen ganzen komplexen Verbindungen herauszukommen. Wir sind angewiesen auf das Erbarmen Gottes. Das darf uns nicht dahin führen, nichts mehr zu tun. Es darf uns dahin führen, aus dieser Versöhnung heraus weiterzuleben, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Ich möchte uns allen Mut machen, dass wir diese letzten 3 Wochen der Passionszeit nutzen, um diese Versöhnung für uns in Anspruch zu nehmen. In Kolosser 1 lesen wir in den Versen 19 bis 20: Denn Gott wohnte mit seiner ganzen Fülle in Christus, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Gott wünscht sich Frieden für dich. Frieden mit ihm. Frieden in deinem Leben, in deinen weiteren Beziehungen und auch in der Beziehung zu dir selbst. Manchmal tragen wir sehr lange Dinge mit uns herum. Vielleicht eine Schuld, die wir nur schwer zu Gott bringen können. Oder eine Schuld, die wir schon so oft zu Gott gebracht haben, aber die wir nicht loslassen können. Ich mache euch Mut, solche Dinge ganz bewusst mit anderen vertrauten Menschen zu teilen. Vielleicht auch ein Gespräch mit den Ältesten oder mit der Pastorin. Es kann hilfreich sein, einer anderen Person zu beichten mit diesem altmodischen Wort. Dadurch, dass man eine Schwierigkeit, eine Sünde, eine Schuld mit einem Menschen teilt, nimmt man ihm das Geheimnisvolle, dass es etwas Geheimes ist. Das Geheimnis, unterm Tisch nicht von Gott gesehen zu werden, wenn man weiß, ich wurde gesehen. Wenn man weiß, ich habe das geteilt mit meiner Freundin, dann kann man anfangen, Dinge zu verarbeiten. Aber vor allem in einem Gespräch die Schwierigkeiten gemeinsam vor Gott zu bringen und zu tragen und die Versöhnung Gottes zugesprochen zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber wie gut das tut, wenn jemand einem ins Gesicht blickt und sagt, Gott hat sich mit dir versöhnt. Diese eine Schuld, die zählt nicht mehr. Gott hat sie weggenommen. Das sind Schritte, die uns helfen können, loszulassen, Dinge, die uns bewegt haben. Ich mache euch Mut, das zu versuchen, aber auch behutsam mit solch einer Sache umzugehen. Nicht zu hausieren, weil das macht verletzlich und zieht die Sachen nur lästerlich aus. Manchmal trägt man auch einen alten Konflikt mit sich herum, mit Mitmenschen, wo endlich der versöhnende Schritt aufeinander zugemacht werden müsste. Meist ist es so, dass wir den Konflikt auch so sehen, dass dieser Schritt eigentlich unbedingt von dem anderen gemacht werden muss. Oft sehen das beide so, das macht es dann oft schwierig. Ganz egal, wer der Schuldige in diesem Konflikt ist, lasst uns doch versuchen, an dieser Stelle von Gott zu lernen. Obwohl wir es nicht verdient haben, ist Gott auf uns zugegangen. Gott hat diesen Schritt auf uns zu schon lange gemacht. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir auch einen ersten Schritt machen. Denn ich muss sagen, das berührt mich wirklich sehr. In den Versen aus dem 2. Korintherbrief, die wir eben schon hatten, Verse 18 bis 20, heißt es dann nämlich weiter: Gott hat uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Christi statt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Zwar ist es auch ein Schritt unserer Versöhnung, aber am Ende ist es die Versöhnung, die Gott schon für uns getan hat. Und wir müssen es nur anstelle von Christi tun, für ihn tun, dass wir auf unseren Mitmenschen zugehen und ihnen die Versöhnung mit Gott auch anbieten. Gott ruft uns in die Pflicht, versöhnlich miteinander umzugehen und das zu teilen, was wir von ihm empfangen haben, seine Barmherzigkeit. Und wenn wir versöhnlich miteinander umgehen, dann ist das nicht unsere Leistung, sondern es ist Gottes Werk, was er bereits am Kreuz getan hat. Er schenkt Versöhnung und stellt Beziehungen wieder her. So bitten wir an Christi statt, lasst uns versöhnen mit Gott. Amen.